Ich muss euch was gestehen. Ich muss euch ein Geheimnis verraten. Seit langer, langer Zeit verberge ich vor euch, dass ich unheimlich reich bin. Ich habe so einen Schatz gehoben und habe euch das leider nur andeutungsweise manchmal vielleicht spüren lassen, aber nie erzählt. Aus Angst davor, dass ihr mir das schon langsam immer wieder stückelweise wegnehmt und mein Schatz kleiner wird. Aber, Sauerei, gell? Aber, heute ist mir bewusst worden, dieser Schatz, der hat ganz eine eigentümliche Eigenschaft. Wenn man den Schatz nämlich für sich behält, wird er immer kleiner und immer unscheinbarer. Aber je mehr man austeilt, desto mehr hat man in der Hand. Und daher werde ich euch heute meinen Schatz vor Augen malen. Wir haben ja das dritte Adventwochenende und wir gehen auf eine Geburtstagsfeier zu. Und diese Geburtstagsfeier, liebe Leute, das ist mein Lieblingsfest im ganzen Jahr. Gibt ein paar andere, die sind auch fesch, aber die Geburtstagsfeier von meinem Herrn Jesus Christus, hau da! Da freue ich mich über alles, was dazugehört. Und ich weiß nicht, was ihr so da jetzt vor eurem geistigen Auge so aufzählt, was da dazugehört. Ich sage es ganz ehrlich, für mich gehört alles dazu. Ich kann sogar den Kitsch in die Einkaufszentren, das fülle blink, blink und blank, blank, sogar das kann ich genießen. Es ist eine herrliche Zeit. Und dieses Leuchten und Strahlen und Funkeln, das man an allen Ecken und Enden sieht und das manchmal richtig weh tut in die Augen. Liebe Leute, das soll ja nur von einem viel größeren Strahlen, viel größeren Funkeln, von einer viel größeren Herrlichkeit erzählen. Und es ist leider nur ein trauriger Abklatsch. Ich habe schon am Anfang gesagt, Advent hat ja so zwei Betrachtungsebenen. Advent ist natürlich die Zeit der Erwartung, die Vorbereitungszeit auf die Ankunft Christi, seinen Geburtstag. Und wir dürfen das so richtig feiern. Aber dann ist da noch das größere Bild. Dann dürfen wir uns auch bewusst sein, dass es ja nicht aufhört mit diesem Weihnachtsfest. Wir werden das nicht in alle Ewigkeit feiern, weil wir wissen ja, dass Jesus Christus wiederkommt. Und dass wir dann noch ein viel bedeutenderes und viel größeres Fest feiern werden, nämlich das Fest, dass wir ab dann in Ewigkeit in seiner Gegenwart sein werden. Die Bibel sagt uns, dass eine Zeit kommen wird, da macht Gott alles neu. In der Wiederkunft Jesu Christi wird der wahrhaftige Himmel anfangen. Der Himmel auf Erden, den ich seit fast 40 Jahren genießen kann, weil ich mit meiner Frau verheiratet bin. Ich werde nicht einmal rot dabei, gell? Dieser Himmel, der wird ersetzt durch etwas, was noch viel herrlicher ist. Und natürlich, wir leben ja schon mit ihm und er in uns. Und es ist ja schon sowas wie der Himmel hier auf Erden. Wir haben dieses Leben mit Ewigkeitscharakter, jetzt und hier, aber eben noch nicht in seiner ganzen Herrlichkeit. Und in der Schrift wird uns gesagt, dass wir auf eine Hochzeit zugehen. Die Braut, die Gemeinde, du und ich und der Bräutigam, Jesus Christus, endlich eins. Und die Schrift sagt uns auch, dass wir uns auf diese Hochzeit vorbereiten. Und auf eine Hochzeit geht man ja nicht im Normalfall, wenn man dem Hochzeitspaar gut gesinnt ist und wenn man sich mitfreut mit der Feier, geht man ja nicht einfach nur so irgendwie hin, oder? Also normalerweise, wenn ich auf eine Hochzeit gehe, dann brezelt die mir auf, oder? Und meine Frau brezelt sie nur mehr auf und dann muss ich nur ein Schäufchen nachlegen, damit ich nicht komplett bei ihr, neben ihr verloren gehe. Und heute habe ich mich auch ein bisschen fescher gemacht, weil ich rede heute von einem Hochzeitsfest. Auf das dürfen wir zugehen. Und wenn wir so auf diese Hochzeit uns vorbereiten, dann sollen wir uns nicht so sehr mit der Welt beschäftigen, uns nicht so sehr von den Machenschaften, von der Gottlosigkeit der Welt beeindrucken lassen. Das lassen wir heute einmal alles hinten. Heute schauen wir nur auf ihn und auf dieses Wunder, das uns bevorsteht. Und natürlich, wenn wir auf diese Hochzeit zugehen, dann soll das Auswirkungen haben auf unsere Umwelt. Dann sollen wir rausleuchten. Und wenn ihr so jeden Tag neu euch vorbereitet auf dieses Hochzeitfest, dann werdet ihr herausleuchten. Das passiert ganz automatisch, weil wenn jemand auf einer Hochzeit unterwegs ist, das spürt man ihm ab. Und dazu habe ich euch heute ein Bild mitgebracht. Und dieses Bild steht in den letzten Versen der Offenbarung. Und das ist unser heutiger Predigttext und den werden wir jetzt lesen. Und ich lese zuerst einmal aus Offenbarung 21 ab Vers 10 und dann im Kapitel 22. Und er führte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die herabkam aus dem Himmel von Gott. Sie hatte die Herrlichkeit Gottes und ihr Licht glich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Sie hatte eine große und hohe Mauer mit 12 Toren und auf den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich die der 12 Stämme der Kinder Israel. Im Osten 3 Tore. Im Norden 3 Tore, im Süden 3 Tore, im Westen 3 Tore. Die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen die Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte einen goldenen Rohrstab, um die Stadt, ihre Tore und ihre Mauern zu messen. Die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Er maß die Stadt mit dem Rohrstab, es waren 12.000 Stadien. Ihre Länge und Breite und Höhe sind gleich. Dann maß er ihre Mauer, 144 Ellen nach Menschenmaß, das der Engel benutzte. Und der Baustoff der Mauer war Jaspis und die Stadt war aus reinem Gold. Es glich reinem Glas. Und die Grundsteine der Mauer der Stadt waren geschmückt mit vielerlei Edelsteinen. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Karneol, der siebte ein Chrysolit, der achte ein Beryl, der neunte ein Topaz, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth und der zwölfte ein Amethyst. Und die 12 Tore waren 12 Perlen. Jedes Tor war aus einer einzigen Perle und die Straßen der Stadt waren reines Gold, wie durchscheinendes Glas. Ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf weder der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker, die gerettet sind, werden in ihrem Licht leben und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und ihre Ehre in sie bringen. Ihre Tore werden nicht verschlossen bei Tag, denn Nacht wird es dort nicht geben. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Und es wird in sie nichts Unreines oder Gräuel und Lüge ausübt hineinkommen, sondern nur die, die im Lebensbuch des Lammes aufgeschrieben sind. Und er zeigte mir den reinen Strom des lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ging vom Thron Gottes und des Lammes aus. Mitten auf der Straße und auf beiden Seiten des Stromes stand der Baum des Lebens. Der trug 12-mal Früchte und brachte jeden Monat seine Frucht. Und die Blätter des Baumes dienten zur Heilung der Völker. Dann wird es nichts Verfluchtes mehr geben. Und der Thron Gottes und des Lammes wird darin stehen und seine Knechte werden ihm dienen. Sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Es wird keine Nacht geben und sie werden weder eine Leuchte noch das Licht der Sonne brauchen, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Engel sprach zu mir: Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig und der Herr, der Gott der heiligen Propheten, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen wird. Siehe, ich komme bald. Glückselig ist, wer die Worte der Weissagung in diesem Buch festhält. Und ich, Johannes, bin es, der diese Dinge gesehen und gehört hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um vor den Füßen des Engels anzubeten, der mir das zeigte. Und er sprach zu mir: Siehe zu, tu es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, die die Worte dieses Buch festhalten. Bete Gott an. Weiter sprach er zu mir: Versiegle die Worte der Weissagung in diesem Buch nicht, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, der tue weiterhin Unrecht. Und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Aber wer gerecht ist, der sei weiterhin gerecht. Und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Und siehe, ich komme bald. Und mein Lohn mit mir, um jedem zu geben, wie es seinen Werken entspricht. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Glückselig sind die, seine Gebote halten, damit sie Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Ich, Jesus, habe meine Engel gesandt, um euch diese Dinge zu bezeugen für die Gemeinde. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen: Komm. Und wer es hört, der spreche: Komm. Und wenn dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und ich bezeuge allen, die die Worte der Weissagung in diesem Buch hören: Wenn jemand zu diesem hinzufügt, dann wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand von den Worten des Buches wegnimmt, dann wird Gott seinen Teil wegnehmen. Er spricht, der das bezeugt: Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Herr Jesus Christus, ich möchte mit dem letzten Vers beten: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Amen. Es war ein langer Text, gell? Aber es tut mir leid, ich hab mich nicht entscheiden können, was ich weglasse. Es war einfach zu schwierig. Und ich habe mir gedacht, ich darf euch das zumuten. Ja, die heilige Stadt, das himmlische Jerusalem, das, worauf wir zugehen. Das, was Weihnachten noch bei weitem überstrahlen wird, das wird uns hier in diesem Text, in dieser letzten Vision, in der vierten Vision, der Offenbarung vorgestellt. Und die Bibel ist ja das einzige Buch, das uns von der Erschaffung der Welt bis zu ihrem Ende begleitet. Alles, was in der Genesis begann, findet hier das von Gott bestimmte Ziel. Und so schauen wir in unsere Zukunft. Und in unserer Zukunft sehen wir diese Stadt Gottes. Und sie steht im Gegensatz zu den Städten der Menschen. Das letzte Bild der Bibel ist ein Bild reiner Schönheit und Ruhe und Frieden. Die Turbulenzen sind vorbei. Alle Energie dient dem Leuchten, dem Strahlen und der Freude. Und darauf gehen wir zu. Das sollte unsere Gegenwart, unser jetziges Leben prägen. Und wenn man durch diesen Text kommt, dann merkt man, spürt man dem Johannes direkt ab, dass er im Ausdrücken dessen, was er hier sieht, an seine Grenzen kommt. Er muss die Braut beschreiben, er muss den Bräutigam beschreiben. Und er kommt drauf, ja, die Braut und der Bräutigam, die sind zugleich Ort, die sind zugleich Sein, die sind zugleich Dasein. Aber nicht nur irgendein Dasein, sondern Vollkommenheit muss er beschreiben. Und er merkt im Fortdauer seines Beschreibens, es gibt einfach zu wenig Worte dafür. Und der Führer des Johannes, der Fremdenführer, ist einer der hohen Thronengel. Und im Vers 10 haben wir gelesen, er führte mich hin im Geist auf einen großen, hohen Berg. Und 7-mal wird erwähnt, dass alles, was in der Stadt ist, auch des Lammes ist, auch Christi ist. Die Stadt ist die Stadt Gottes und die Stadt des Lammes. Und die vierte Vision teilt sich. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Gedruckt's weiter, bitte. Die vierte Vision teilt sich in 7 Abschnitte. Irgendwann kommt das nächste Bild, sonst starten wir nur mal. Als erstes sehen wir den Blick auf die Stadt. Und dann werden uns die Maße der Stadt bekannt gegeben. Dann wird über die Baumaterialien gesprochen. Dann wird uns das Zentrum, die Mitte der Stadt beschrieben. Dann die Bewohner der Stadt. Dann werfen wir einen Blick auf den Thron Gottes. Und dann wird uns das Wesen des Himmels beschrieben. Nun, dieser erste Blick auf, auf das himmlische Jerusalem sagt uns in Vers 11, die Stadt Gottes hat die Herrlichkeit Gottes. Und es ist eine ganz andere Herrlichkeit als die verlockende, verführerische Pracht, die wir heute in unseren Städten dieser Welt sehen. Und da muss ich euch enttäuschen, da kommt keine einzige Weihnachtsdeko mit. Das verblasst einfach. Und die mich ein bisschen besser kennen, die wissen, dass ich gerade von Afrika komme und beim Heimfliegen, da muss ich immer über Katar fliegen. Und Katar, das ist so ein Wunderwerk des Menschen, gell? Also eigentlich auch ein Wahnsinn des Menschen. Beides irgendwie. Denn man kommt der Größe und des Fantastischen dieser Stadt nicht ganz aus, mitten in der Wüste. Voller Strahlen, voller Helligkeit, voller Energie, voller Leben. Und trotzdem im Vergleich zu dem, was hier der Johannes sieht, wenn es ums himmlische Jerusalem geht, ist es eigentlich nur eine Beduinenhütte. Knapp vor dem Abriss und dem Weiterziehen. Das Wort für Glanz, das hier verwendet wird, ist Phoster im Griechischen und das soll den Glanz der Sterne beschreiben. So wie Sterne glänzen. Im Psalm 8 ist es so wunderbar beschrieben, wo der Psalmist die Sterne sieht und darüber in Schwärmen kommt. So ein ähnlicher Zustand. Und dann lesen wir im Vers 11, es ist wie das Funkeln eines Jaspis. Und dann lesen wir, die Stadt hat eine große und hohe Mauer. Und im Alten Testament war die Mauer ein Zeichen der Größe und Bedeutung der Stadt. Das Spannende ist, im neuen Jerusalem ist es keine Verteidigungsmauer, denn die Tore sind immer weit offen, Nacht und Tag. Aber die Mauer soll uns sagen, dass hier herinnen alles rein und klar ist. Und es ist die einzige heilige Stadt durch und durch. Und auf den Toren wird uns beschrieben. Das sind 12 Engel. Ja, die Stadt hat Hüter und Wächter, aber die müssen nicht mehr beschützen. Das ist nicht mehr notwendig. Aber sie müssen verkünden die Herrlichkeit des Herrn. Und die Tore tragen 12 Namen, nämlich die Namen der 12 Stämme der Israeliten. Ja, das Heil kommt von den Juden. Das Heil kommt von Israel. Und wenn es manche Menschen auch nicht hören wollen, Jesus kommt von den Juden. Und das durch das Volk Israel führt der Weg zurück zu Gott. Die Tore sind die 12 Stämme Israels, aber das Fundament bilden die Apostel des Lammes. Die Erfüllung in Jesus Christus, wie sie die Apostel bezeugt haben. Beides gehört zusammen, untrennbar. Und im neuen Jerusalem sind Juden und Heiden in Herrlichkeit vereint. Ein Volk Gottes, eine Braut des Lammes. Und wer aufmerksam zugehört hat, der merkt dann, im Vers 15 werden uns die Maße der Stadt bekannt gegeben. Und dann kommt man drauf, hey, das ist ja ein Würfel. Aber keine Angst, das ist ein Bild. Ich glaube, wir müssen nicht in einem Würfel leben. Aber es steht für das Vollkommene, für das Vollendete. Alles ist fertig, alles ist da, nichts geht mehr ab. Dir fällt nichts mehr ein, wo du da denkst, na, das war auch noch schön. Da war nur ein Kerzerl notwendig, dort war nur ein Kettel notwendig. Nein, es ist alles da. Es ist ein vollkommenes Viereck, ein perfekter Würfel. Die Stadt ist gebaut wie das Allerheiligste des Tempels. Und die Baumaterialien der Stadt, für das verwendet der Johannes 9 Verse. Ich kann es nur kurz andeuten, aber alles ist hell, gleißend. Gebaut aus lauter, kristallklaren Edelsteinen. Die Stadt selbst ist lauter, rein, Gold. Aber dieses Gold ist durchsichtig, liebe Leute, ich kann es auch nicht beschreiben. Es ist halt einfach so. Das heißt, über dem weißen Glanz erhebt sich goldenes Licht. Alles ist transparent, unverhüllte Herrlichkeit Gottes. Und das Schöne ist, liebe Leute, bis zu dem Punkt müssen wir vergehen, wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Aber jetzt halten wir es aus. Jetzt müssen wir unser Antlitz nicht verhüllen, hoppala, wieder Mose. Jetzt müssen wir nicht wegschauen, sondern jetzt fühlen wir uns wohl in dieser Herrlichkeit. Und alles strömt von Dynamik, von Vielfalt. Wenn man sich die ganzen Baumaterialien anschaut, wunderbare, bunte Vielfalt. Der Himmel ist Vielfalt und nicht Eintönigkeit. Der Himmel, die Ewigkeit, ist Dynamik pur, nicht Statisches. Ihr werdet nicht in Ewigkeit auf einer Wolke sitzen und Halleluja sagen müssen, sondern ihr werdet zur Ewigkeit entdecken dürfen. Und ihr werdet jeden Tag, aber den gibt es nicht mehr in der Ewigkeit, ihr werdet ein ums andere Mal überrascht sein, was Gott für euch alles bereithält. Und ja, es gibt verschiedene Elemente in dieser Stadt, in diesem neuen Jerusalem. Es wird Verschiedenheit geben. Wir werden nicht alle gleich ausschauen. Ich werde mich vom Willi unterscheiden. Bist jetzt froh, Willi, gell? Bist jetzt echt froh. Wir werden uns unterscheiden. Es gibt Verschiedenheit, aber es wird kein Streit, es wird keine Spaltung, keine Entzweiung mehr geben. Das alles steht auf diesem soliden Fundament der Heiligen Schrift. Dessen, was die 12 Apostel des Lammes verkündet haben. Und dann ein wunderschönes Bild im Vers 21, das ist leicht zu merken, wenn ihr es nachlesen wollt. Jedes Tor war aus einer einzigen Perle geformt. Bis jetzt haben wir sehr viele Edelsteine kennengelernt, manche kenne ich, manche gar nicht. Bei manchen streiten sich die Wissenschaftler, was das jetzt wirklich ist. Vollkommen wurscht. Aber alles war mit verschiedenen Steinen aus physikalischen Prozessen und chemischen Prozessen im Kosmos entstanden. Aber eine Perle wird aus was Lebendigem geformt. Eine Perle kommt aus dem Leben. Die Eingänge der Stadt erinnern uns daran, dass die Wohngemeinschaft mit Gott Leben bedeutet. Und dann führt uns der Johannes auf den Marktplatz der Stadt. Das ist eher so eine Pracht- und Prozessionsstraße. Sie war aus reinem Gold, transparent wie Glas, rein, heilig. Der Weg und das Ziel im Neuen Testament sind eins geworden. Und dann in der Stadtmitte im Vers 22, da steht kein Tempel, lesen wir. Kein Kirchturm, kein Areopag, kein alles überragendes Heiligtum. Das neue Jerusalem hat und braucht keinen Tempel, denn es ist alles Tempel. Es ist alles Gegenwart Gottes. Es ist alles das Allerheiligste. Es gibt nichts mehr drauf. Er ist das Licht der Welt. Jetzt, wie es immer war, jetzt ist es offenbar. Und eines sagt mir dieses Bild auch, man muss keinen Weg mehr zurücklegen zu Gott. Wir sind angekommen. Und jetzt wird das Bild ein bisschen schwieriger, wenn der Johannes die Stadtbewohner beschreibt. Und man weiß nicht genau, wohnen die Völker um die Stadt herum oder in der Stadt. Und ich denke, beides kann stimmen. Denn das neue Jerusalem füllt alles und ist alles. Es bestimmt alles und es ist jederzeit für alle zugänglich und offen. Und dann lesen wir, die Nationen wandeln in ihrem Licht und die Könige tragen ihre Herrlichkeit in sie hinein. Die Könige sind keine Fremden, sondern das bist du und ich, die Könige und Priester Gottes. Und sie bringen das zu Gott zurück, was Gott durch sie gewirkt hat. Und die Tore werden nicht verschlossen, steht im Vers 25. Kein verschlossenes Paradies mehr, kein Cherubim mehr, der vor dem Tor steht, keine drohende Nacht mehr. Und die Völker werden ihre Herrlichkeit und ihre Ehre in sie hineinbringen. Alles, was Gott geschenkt hat, wird zu ihm in Anbetung und Dank zurückgebracht. Und dann sehen wir, in der Mitte steht ein Thron, der Thron Gottes und des Lammes. Kein Tempel, aber ein Thron. Und ein Strom lebendigen Wassers, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes mitten in der Straße. Und die Mitte der Straße oder des Platzes, da ist der Thron des Lammes. Und vom Thron geht das Wasser des lebendigen Lebens aus. Und dann zeigt uns das Bild, auf beiden Seiten des Stromes und im Zentrum sind Bäume des Lebens. Nicht nur ein Baum, der ist überall. Denn das Leben hört nicht mehr auf. Dieser Baum trägt jeden Monat Früchte. Fruchtfülle, Wasserfülle, Lebensfülle. Und das ist das Wesen des Himmels. Die Erfüllung aller Sehnsüchte, des tiefsten Durstes unserer Seele. Gott sehen. Seine Gegenwart genießen. Und das Schönste, das noch kommen wird, wird uns dann beschrieben. Zuerst in einem Ergebnis, und dann in einer Ursache. Es wird im Vers 5 im letzten Kapitel, es wird keine Nacht mehr geben. Es ist alles Licht. Wir haben kein Bedürfnis mehr nach Licht. Das immerwährende Suchen nach Erleuchtung ist vorbei. Nichts fehlt mehr. Keine Sonne wird mehr benötigt, kein Mond, keine Sterne. Und dann wird uns die Ursache gesagt im 5. Vers. Denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten. Der uralte Segen, in Millionen Gottesdiensten erbeten, ist erfüllt. Das Angesicht Gottes leuchtet über uns. Wir haben seine Gegenwart. Wir haben Heimat gefunden. Wir haben Licht, Leben, Sinn und Erfüllung. Und dann wird uns gleich gesagt, wie es zugeht im Himmel. Sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da gibt es was zu tun im Himmel. Keine Angst, wird nicht langweilig. Und von Ewigkeit zu Ewigkeit, das heißt für immer und ewig. Und da heute ist mit dem guten alten Woody Allen, der hat gesagt, die Ewigkeit, die dauert verdammt lang. Und ganz besonders am Schluss. Könnt ihr mal nachdenken drüber. Und jetzt sind wir in seiner Gegenwart. Und dann kommt das Schlusswort, der Epilog. Und dann lesen wir im Vers 17. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wenn dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Liebe Leute, das Warten auf diese Hochzeit, das Warten auf der Braut, auf den Bräutigam, das hat einen werbenden Charakter, einen ansteckenden Charakter. Darum ist die bräutliche Gemeinde immer auch evangelisierende Gemeinde. Und wenn du jetzt auch deinen Durst verspürt hast, sagt diese Gemeinde, dann komm doch, komm und trink. Wir behalten uns diesen Schatz nicht für uns. Wir teilen aus. Wir schenken es. Wir geben es weiter. Denn das Wasser des Lebens, das gibt es eben nicht erst im neuen Jerusalem. Es gibt schon hier und jetzt. Und das Buch gipfelt in der Zusage, ja, ich komme bald. Und darauf folgt die Antwort der Gemeinde, Amen, ja, Herr Jesus, komm. Und ja, da liegt der Sehnsucht drin. Und so schließt sich der Kreis, danach sollen und dürfen wir Heimweh haben. Aber es ist ein Heimweh, das sich in der Gegenwart auswirkt. Wer so auf die Hochzeit zugeht, der wird nicht müde werden, davon zu reden, wo er hingeht. Der wird nicht müde werden, zu dieser Hochzeit einzuladen. Der wird nicht müde werden, den Grund für sein fesches Sackel den anderen mitzuteilen. Der Paulus sagt im Philipperbrief, Philipper 3, Vers 13, eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist. Ich strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Ich jage dem vorgestreckten Ziel nach, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes, Christus Jesus. Und im 20. Vers sagt er dann, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Und das tun wir ja auch jetzt, hier, Advent, Vorbereitung auf das, was noch kommen wird. Freude über das, was noch kommen wird. Halleluja singen über das, was noch kommen wird. Und denkt ein bisschen über den 24. hinaus. Umso größer wird unser Strahlen werden. Das wünsche ich uns alle. Amen.